Herzlich willkommen bei Wortreich. Ich bin Jojo.
Und ich bin Markus.
Und bei uns hörst du Themen, die dich in deiner Nachfolge als Christ prägen können. Folge uns gerne auch auf Instagram, YouTube und Spotify, um nichts mehr zu verpassen.
Und jetzt viel Freude mit dem heutigen Thema.
Herzlich willkommen zu einer zweiten Aufnahme von Wortreich, wieder hier mit unserem Gast Johannes. Wieder schön, dass wir ja hier sein dürfen, dass wir die Aufnahmen machen dürfen mit dir. In der ersten Folge ging es ja schon viel um die Archäologie und die Authentizität der Bibel. Und heute in dieser Folge wollen wir uns ein bisschen anschauen, was ist denn so die Geschichte Israels im Überblick. Und ja, wir wollen keine Zeit verlieren. Du hast sicherlich wieder einiges mitgebracht. Und ja, einfach für die verschiedenen Abstände, nimm uns gerne mit hinein. Vielleicht erstmal einen groben Überblick, wie würdest du es einteilen, die verschiedenen Abschnitte. Und dann können wir da gern hineingehen.
Ja, es soll ja letztendlich um den modernen Staat Israel gehen, wie es dazu kam, dass er gegründet wurde. Und da es dort verschiedene Narrative heute auch unter den Israelis und unter den Palästinensern gibt, die weit zurückgehen bis in die frühe geschichtliche Zeit, möchte ich gerne dort beginnen, möchte einen Überblick geben über das, was wir wissen können über die Herrscher und Reiche in diesem Land, zur Zeit der Bibel bis zur Zeit des Neuen Testaments. In einem zweiten Abschnitt wäre es dann geschickt, sich anzuschauen, wie war das unter der islamischen Herrschaft, also anderthalb Jahrtausende ungefähr, bis es dann zur Staatsgründung kam. Und in einem dritten Teil, da muss man dann etwas detaillierter drauf eingehen, schauen wir uns an, welche Ereignisse der Staatsgründung vorausgingen und legen eine Basis letztendlich auch für den dritten Teil, dass man weiß, wie dieser Konflikt einfach auch entstanden ist.
Mhm. Also das wird dann die dritte Folge sein, der Israel-Gaza-Konflikt, wo kommt der her? Auch dann sehr, sehr spannend. Aber genau, dafür brauchen wir erstmal eine Grundlage, um zu verstehen, wie wir das alles einordnen können. Nimm es gerne mit hinein. Ja,
genau. Ja, da fangen wir mal ganz früh an. Wenn man geschichtlich da anfängt, war dieser Bereich, der auch archäologisch Palästina genannt wird heute, das ist einfach eine Konvention, so sehr früh besiedelt. Jericho beispielsweise war um 9000 vor Christus, findet man da schon ordentliche Besiedlungsspuren. Oh, das ist in der Zeit, wo es noch keine Schrift gab, das nennen wir die prähistorische Zeit. Später werden Städte wie Hazor beispielsweise, das wesentlich größer war als Jericho, im dritten Jahrtausend auch in mesopotamischen Texten erwähnt. Ein richtiges Reich scheint es da nicht gegeben zu haben, eher Stadtstaaten, die wir dann beispielsweise in diesen Texten von Amarna, Keilschrifttexte aus Ägypten, wiederfinden können, wo kanaanäische Stadtstaatenkönige an den ägyptischen Pharao schreiben und wir ein bisschen einen Einblick bekommen in diese Stadtstaaten. Mhm. Das heißt, jede Stadt hatte einen kleinen König, einen Herrscher, die Koalitionen gehabt haben oder die sich bekämpft haben, aber es gab kein großes Reich. Mhm. Das erste Mal, dass ein Reich wirklich greifbar ist, ist dann zur Zeit des geteilten Königreichs von Israel. Über die Zeit Davids und Salomos wissen wir sehr wenig. Aber ab dem geteilten Reich, speziell ab dem König Ahab von Israel, ist es unumstritten, dass es ein Nordreich, ein israelisches Nordreich und ein jüdisches Südreich gab. Und das ist der erste geschichtliche Beleg für ein wirkliches Königreich, das das gesamte Land Kanaan beziehungsweise hier in zwei Hälften geteilt auch beherrscht hat. Also hier ist das Volk Israel das erste Mal historisch im Blick. Die Palästinenser beziehen sich gerne bis auf die Kanaanäer zurück, aber die direkte Verbindung ist schwer herstellbar. Im Gegensatz zu Israel, wo eine durchgehende Kultur, auch Schriftdokumente und so weiter vorliegen, man das durchgehend eigentlich relativ gut nachvollziehen kann, ist der Anspruch der Palästinenser da eben nicht ganz klar zurückzuführen.
Das vielleicht, um da mal kurz einzuhaken, wenn dort sich auf die Kanaanäer zurückbezogen wird, wie hängt das denn mit dem muslimischen Weltbild überhaupt zusammen? Was ja schon auch die Fundamente aus dem Judentum übernimmt und sagt, ja, es gab die Patriarchen, da müsste man ja eigentlich auch sagen, die haben die Kanaanäer vertrieben, oder?
Ja, das ist an der Stelle tatsächlich etwas inkonsistent. Im Koran ist es anders als in der Bibel so, dass der auserwählte Sohn Abrahams, der auch geopfert werden soll, nicht Isaak ist, sondern Ismael. Und die Muslime sehen sich ja als Nachkommen Ismaels, der aber im Wesentlichen sich in der heutigen arabischen Halbinsel sozusagen ausgebreitet hat und der zumindest vermutlich kein genealogischen, kein Urvater der kanaanäischen Völker im eigentlichen Sinne war. Das ist in dieser Zeit einfach alles ganz schwierig festzuhalten und wir sind da auf die Bibel begrenzt, wo es grundsätzlich einfach schwierig ist zu sehen, was war da und was war da nicht. Ich werde später nochmal drauf zurückkommen, wenn es um den Begriff Palästina geht.
Ja.
Dass er sich beispielsweise auch nicht auf die Philister bezieht, wie viele fälschlicherweise behaupten. Gehen wir weiter von dem Königreich Israels. Sie werden dann ins Exil nach Babylon geführt. Als sie zurückkommen, sind sie erstmal unter Fremdherrschaft, unter den Persern, die ja mit Kyros die Macht übernommen haben. Dann unter den Griechen in hellenistischer Zeit, nachdem Alexander der Große sein Reich aufrichtet. Und dann gibt es einen Konflikt mit dem seleukidischen König. Das ist ein Nachfolgekönig Alexanders im Bereich Syrien.
Antiochos.
Antiochos der Dritte, genau, Antiochos Epiphanes, der 167 vor Christus den Tempel entweihen lässt. Der große Makkabäer-Aufstand, der sehr bekannt ist, schafft es dann, den Tempel zurückzuerobern und Antiochos und seine Truppen letztendlich zu schlagen, sodass 165 vor Christus der Tempel neu geweiht wird. Es gibt dann immer noch so ein bisschen, der Einfluss der Seleukiden ist weiterhin sehr stark und sie herrschen irgendwie auch, aber die Makkabäer entwickeln eine eigene Dynastie und so um 141 vor Christus schaffen sie es, sich dann auch von den Seleukiden zu lösen und kriegen tatsächlich nochmal ein wirklich eigenes Reich, das Israel von Dan bis Beersheba tatsächlich beherrscht. Da haben wir also nochmal eine Art Königreich Israels. 66 vor Christus erobert dann erobern die Römer Jerusalem und beginnen mehr und mehr Einfluss zu nehmen. 37 vor Christus wird Herodes letztendlich eingesetzt als König, als Ethnarch unter Gnaden der Römer, wenn man so will. Und als er dann stirbt und sein Sohn Archelaus in Ungnade fällt und nach Gallien ins Exil geschickt wird im Jahr 6 nach Christus, wird der Bereich Judäa, das betrifft vor allem die Region, wo Jerusalem liegt, zu einer römischen Provinz im wirklichen, eigentlichen Sinne. Sodass diese teilweise Autonomie, die vorher noch bestanden hat, auch gänzlich zerfällt. Es gibt dann Aufstandsbewegungen gegen die Römer, die sich auch im Neuen Testament schon an manchen Stellen finden lassen. Den jüdischen Krieg, der dann von 66 bis 73 oder 74 nach Christus verläuft. Im Verlauf dieses Krieges wird Jerusalem im Jahr 70 nach Christus unter dem Kaiser Vespasian und seinem Sohn als römischem Heerführer, dem späteren Kaiser Titus, eingenommen. Der Tempel wird verbrannt und damit hören auch die ganzen Opferriten und so weiter auf. Mit dem Fall von Masada, entweder im Jahr 73 oder 74 nach Christus, ist der jüdische Krieg beendet. Allerdings taucht im Jahr 132 nach Christus ein Mann auf, der sich Bar Kochba nennt, Sohn des Sternes, und der behauptet, er sei der Messias. Und er versucht, die Römer wieder aus dem Land zu werfen. Der Aufstand geht über 3 Jahre, 135 nach Christus wird er niedergeschlagen. Und diesmal ist die Konsequenz, dass der römische Kaiser Hadrian versucht, alle Gedenken an Israel auszulöschen. Also frühchristliche Quellen sagen, dass Juden unter Todesstrafe die Stadt nicht mehr betreten durften, außer an dem Tag, an dem der Tempel zerstört wurde, um zu trauern. Ob das wirklich so war, ist umstritten. Aber Hadrian lässt Jerusalem in Aelia Capitolina umbenennen, um den Namen auszuradieren. Er lässt die Provinz Judäa in Palästina umbenennen. Und hier bekommt dieser Begriff erstmals richtig Gewicht. Und er lässt an den heiligen Städten der Juden und auch der Christen römische Tempel aufrichten. Zum Beispiel dort, wo der Tempel stand, einen Jupitertempel, einen römischen Jupitertempel, um auch diese heiligen Städten zu entweihen. Jetzt würde ich gerne kurz auf den Begriff Palästinenser zu sprechen kommen. Oder Palästina, Palästinenser war es noch nicht. Es wird häufig davon ausgegangen, dass er die Philister, die biblischen Philister, darstellt. Schauen wir aber in die Septuaginta, werden die Philister mit zwei anderen griechischen Worten belegt, aber nicht mit dem griechischen Wort Palästinae, was für Palästina später verwendet wird.
Ganz kurz, Septuaginta ist die griechische Übersetzung, ne, das für uns Alten Testaments. Nur das, genau. Da schaut man dann rein.
Wir können also da sehen, wie in den vorchristlichen Jahrhunderten schon die Philister auf Griechisch genannt wurden und sie wurden nicht Palästinae genannt.
Okay.
Dieser Begriff taucht dann tatsächlich erst bei Herodot auf, im 5. Jahrhundert vor Christus, der in seiner Beschreibung der damaligen Welt auch den Bereich Palästina beschreibt. Und er beschreibt die Volksgruppe, die er Palästinenser oder das Gebiet, das er Palästina nennt, wird von Menschen bewohnt, die beschnitten sind. Im Gegensatz zu den Phöniziern, die etwas weiter nördlich wohnen. Ja. Also das ist das Gebiet, das er beschreibt, ist das Gebiet Israel im 5. Jahrhundert, wo Israel auch in dieser Region war. Und er spricht von Beschnittenen. Und wir wissen aus der Bibel eindeutig, dass die Philister unbeschnitten waren. Später wird es dann von Aristoteles im 4. Jahrhundert verwendet. Mhm. Aristoteles verwendet es für die Bevölkerung, die um das Tote Meer herum lebt. Also überhaupt nicht dort, wo die Philister waren, sondern im 4. Jahrhundert lebten dort das Volk Israel. Und später wird es dann von Philo von Alexandria verwendet, der selbst ein Jude ist und es als Eigenbezeichnung für sein eigenes Volk verwendet. Ach, zur Zeit Jesu tatsächlich. Okay. Also fast zur Zeit Hadrians gab es diesen Begriff längst und er hat ihn für das eigene Volk verwendet. Flavius Josephus, der berühmte jüdische Geschichtsschreiber, verwendet es wechselweise für die Philister, aber auch für größere Volksgruppen im Land, sodass man davon ausgehen muss, dass diese Schreiber sich auf Israel beziehen. Die Volksgruppen, die sie beschreiben, deuten auf Israel hin. Und tatsächlich wird in der Septuaginta, in dieser griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, bei dem Kampf von Jakob gegen Gott am Jabok in 1. Mose 32, wird das ein griechisches Verb verwendet, das direkt mit diesem Wort Palästinä in Zusammenhang steht und so viel wie Ringen bedeutet, wie bei einem Ringkampf. Der Name Israel bedeutet ja, der mit Gott gerungen hat, auf Hebräisch, und Palästinä scheint die direkte Übersetzung zu sein, nämlich dem Ringkämpfer, mit Gott wird da drin nicht erwähnt.
Ja, spannend.
Somit scheint dieses Wort eine direkte griechische Übersetzung für Israel zu sein und erst von Hadrian missverstanden worden zu sein, denn er wollte ganz offensichtlich einen Namen wählen, der den israelischen Charakter des Landes sozusagen ausblendet und wurde in dieser Art dann später weiterverwendet. Das wäre also so die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo es Juden dann verboten war, nach Jerusalem zu gehen und die Römer auch den Namen der Stadt und vieles geändert haben. In der folgenden Zeit nehmen die Christen im Land immer mehr Überhand. Die Juden werden weniger, sind aber durchgehend an vielen Orten wie Hebron, Jerusalem und vor allem im Bereich Galiläa um den See Genezareth herum immer noch stark präsent. Die islamische Eroberung in den Jahren 636 bis 638 dieses Landstriches ändert erstmal nichts weiter an der Verwaltung. Ja, sie nennen die Stadt weiter Ilia von Aelia Capitolina und sie nennen das Verwaltungsdistrikt dort Junt Philistin. Also da wird Palästina weiter verwendet, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen. Das betrifft allerdings eher den südlichen Bereich von dem, was wir heute als Israel kennen, den nördlicheren Bereich Galiläa. Das heißt dann Junt al-Urdun, also das Jordan-Distrikt, wenn man so will. Anfänglich ist diese Region auch relativ uninteressant für den Islam. Was interessant ist, ist, dass der Felsendom gebaut wird, 691 und 92, das älteste erhaltene Gebäude des Islam, in dem Koransuren sind, die ältesten Koransuren, die uns erhalten sind. Und die polemisieren hauptsächlich gegen die Dreieinigkeit. Es handelt sich also um ein Gebäude, das gegen die Christen
schon so
aufgestellt
früh
wurde.
Aber
mit den Juden hat das gar nicht so viel zu tun. Die Al-Aqsa-Moschee entsteht erst später, nach 706 nach Christus und ist auch zu Anfang weniger wichtig. Überhaupt wird die Heiligkeit der Örter Jerusalem im Islam auch sehr stark diskutiert. Gefördert wird das natürlich von Muslimen, die dort vor Ort sind, aber andere Gelehrte wie der berühmte Ibn Tamir, auf den sich heute viele vor allem die Salafiten beziehen, hat gesagt, das sei also eine Neuerung, eine unerlaubte Neuerung der Religion. Und über einen ganz langen Zeitraum wird das nicht als wirklich sehr heilig erachtet. Wichtig ist die Region als Pilgerstätte nach Mekka, weil viele dort durchziehen. Dafür muss sie gesichert und bewahrt sein. Und es gibt diese Geschichte im Koran in Sure 17, Vers 1, steht, wie Mohammed also in einem Traum mit seinem Reittier Burak zu der am weitesten entfernten Moschee geritten ist. Und das heißt auf Arabisch Al-Masjid Al-Aqsa. Allerdings gibt es eine solche Moschee auch in Saudi-Arabien. Und zur Zeit Mohammeds stand noch keine Moschee in Jerusalem. Die ist ja erst danach gebaut worden. Bis heute wird von vielen Muslimen gerade in Saudi-Arabien gesagt, die echte Al-Aqsa stehe in Saudi-Arabien und nicht in Jerusalem. Später dann, als das Osmanische Reich die Herrschaft übernimmt, von 1516 bis 1918, also tatsächlich bis es dann um die Staatsgründung langsam geht, wird dieser Verwaltungsdistrikt auch umbenannt. Philastin kommt außer Gebrauch, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle zwischendurch auch nochmal auftaucht. Und diese Region wird sehr unwichtig. Für das Osmanische Reich ist sie wiederum als Pilgerweg nach Mekka sozusagen wichtig. Aber die Region hat keine Infrastruktur. Die Region zahlt nicht viel Steuern. Sie hat keine großen Rohstoffe. Es gibt ein paar Häfen, aber die sind eher eben an der Küste und nicht im Berggebiet. Und so gibt es ganz wenige Aufzeichnungen über die Region. Wir wissen sehr wenig darüber. Und ja, vieles verfällt so ein bisschen der Unwichtigkeit. Das Ganze beginnt sich tatsächlich dann erst im 19. Jahrhundert wieder zu ändern. 1858 wird eine Neuregelung getroffen, was den Landbesitz angeht. Bislang war das so, dass das meiste Land, was kultiviert war, im Staatsbesitz des Osmanischen Reiches war und nur verwaltet wurde von regionalen Landwirten. Privatbesitz im eigentlichen Sinne gab es kaum und wenn, dann in Städten. Aber 1558 wird ein Gesetz herausgegeben, das besagt, dass man sich Landbesitz eintragen lassen kann von unkultivierten Orten. Bislang konnte man das auch, aber man musste nachweisen, dass man diesen Ort kultiviert. Und wenn man das nicht tut, fiel er an den Staat zurück. Jetzt muss man das nicht mehr nachweisen. Man kann also wirklich nachhaltig sich Land als Privateigentum verschreiben lassen. Im Bereich der Araber, die dort in der Region wohnten, war es eher so, dass das ihre Dorfscheichs und so gemacht haben, weil der einfache Araber Angst hatte, dass er dann zur Steuer verdonnert wird, wenn er Eigentum hat.
Okay.
Das heißt, viele der einfachen Leute, denen, die das Land bearbeitet haben und denen es faktisch gehörte, waren nicht eingetragen auf der Besitzurkunde, sondern ihr Scheich. Im Falle der Juden, die ab 1840 ungefähr begonnen hatten, über eine Sammlung Israels in diesem Land nachzudenken, also lange vor den Zionisten bereits, war das sehr interessant, weil gerade auch Ausländer Land kaufen durften dort. Und die haben also sehr viel Land erworben und so begann sich faktisch einfach die Entwicklung, die Entwicklung startete, dass Juden Land kauften und tatsächlich auch besaßen rechtlich. Überhaupt waren die Rechte der Juden und Christen schon unter Ibrahim Pascha gestärkt worden, was den Muslimen nicht so behagte. Dann begannen ab 1882 die ersten Aliyah-Wellen, das heißt die Einwanderung von Juden aus der ganzen Welt nach Israel. Alles noch ohne Zionismus, der ist später erst entstanden.
Welches Jahr war das nochmal? Kannst du nochmal sagen?
1882.
82, okay.
Das waren hauptsächlich Juden aus dem russischsprachigen Bereich, weil sie zu der Zeit dort ziemlich bedrängt wurden. Und die haben das Land besiedelt, haben es urbar gemacht und haben auch mit den Arabern relativ friedlich zusammenleben können. Erst 1897 traf sich der weltweite Zionistenkongress das erste Mal in Basel unter der Leitung von Theodor Herzl, der ein Jahr zuvor sein Buch Der Judenstaat herausgegeben hatte. Und man beschloss eine Lösung der Judenfrage, nicht die, die wir von Hitler kennen, sondern wesentlich früher. Und zwar deshalb, weil die Juden in allen europäischen Ländern immer wieder verfolgt wurden und nie Sicherheit hatten, sagte man, wir brauchen einen eigenen Staat. Das war eine sehr kommunistische Bewegung, die wenig religiös geprägt war und es war ihnen relativ egal, ob sie jetzt nach Israel gehen oder vielleicht auch nach Südamerika oder Afrika.
Interessant, okay.
Es waren mehrere Länder im Gespräch, aber am Schluss hat sich eben Israel durchgesetzt. Theodor Herzl schrieb dann nach diesem Kongress, ich habe heute den Judenstaat gegründet. Wenn ich das laut sagen würde, würde man mich auslachen, aber spätestens in 50 Jahren wird es jeder wissen. Und 50 Jahre später wurde dann der Teilungsplan von der UN angenommen, der zur Gründung des Staates ein Jahr später führte. Also das war fast prophetisch, was er da gesagt hat.
Ja, das ist ordentlich. Ich hatte mich an dieses Zitat erinnert. Ich habe nur versucht, das zu finden. Hab's nicht gefunden. Wie schön, dass du es gerade direkt bringst. Ja. Also das ist schon ordentlich. So eine Vorhersage und dann 50 Jahre später kommt's, ja.
Ab da begann dann eine relativ aggressive Zuwanderung. Während die bisherigen, man nennt das den alten Jischuf, also Jischuf ist diese Ansiedlung von Juden dort im Land, eher nicht aggressiv waren und eher das Land bearbeitet haben und es einfach gekauft haben und aus Notgründen dorthin geflohen sind, stand ja jetzt eine Agenda dahinter, eine große politische Agenda, die auch sehr mächtig war. Und man hat sehr aggressiv dann begonnen, Land zu kaufen. Man ist in mehreren Einwanderungswellen eingewandert, aber immer noch im Osmanischen Reich. Und das Osmanische Reich hat übrigens das auch positiv bekundet.
Okay.
Die Araber waren natürlich weniger begeistert, weil sie gesehen haben, dass die demografischen Verhältnisse sich ändern. Aber zu dem Zeit waren das eher lokale Interessen. Es ging wenig um das Land, auch wenig um Jerusalem. Es ging hauptsächlich einfach um Macht, vor allem von Notablen und Scheichs, weniger auch von den einfachen Leuten. Dann kam der Erste Weltkrieg, als das Osmanische Reich auf der Seite gekämpft hat gegen die Alliierten. Die Alliierten haben dann immer mehr Land gewonnen und haben aber in diesem Krieg versucht, mit den Arabern sich gut zu stellen. Und als Vertreter der Araber wurde der Chef von Mekka und Medina gesehen. Das war Hussein, hieß der, Hussein ibn Ali. Ein Scherif, so nennt man die, weil sie direkt aus der Familie Mohammeds stammen. Die Aussage, also der Hussein war wohl die 41. Generation nach Mohammed.
Okay.
Und er galt als Vertreter aller Araber. Die Briten haben ihm nun angeboten, dass er, wenn man so will, die gesamte Levante fast als arabischen Staat bekommt, wenn er gegen das Osmanische Reich mit ihnen kämpft. Und da die Osmanen als Türken, als Nicht-Araber sowieso ein Dorn im Auge waren, hat er sich auf die Seite geschlagen. Das war so um 1915, gingen dann Briefe zwischen dem britischen Hochkommissar in Ägypten, McMahon, und Hussein hin und her, in denen sehr zweideutig Landversprechungen gemacht wurden, die die Briten nachher so ein bisschen anders gedeutet haben als die Araber. Im Jahr 1917 wurde dann ein ähnliches Versprechen vom britischen Außenminister Lord Balfour an Rothschild gesandt, der das weiterleiten sollte an Chaim Weizmann, einen der Führungspersönlichkeiten in der zionistischen Bewegung. Und dort wurde versprochen, dass die Briten die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina unterstützen würden. All das waren noch keine rechtlichen Zusagen. Die Briten haben ganz viele unterschiedliche Zusagen an unterschiedliche Akteure gemacht in dieser Zeit. Der Krieg war ja noch nicht mal gewonnen. Als dann der Krieg vorbei war, hat einer der Söhne von diesem Hussein, Faisal, hat ein Abkommen mit Weizmann geschlossen, in dem er sagt, wir können hier friedlich zusammenleben. Faisal hat gesagt, wir Araber kriegen hier den großen Staat und ihr kriegt da euer kleines Gebiet und dann leben wir gemütlich zusammen und wir können Handelsbeziehungen haben und können uns gegenseitig befruchten. Das klang also alles sehr positiv, aber mit der Bedingung, dass sie diesen arabischen Staat tatsächlich bekommen, was nachher nicht passierte. Und dann wurde das zurückgenommen. Faisal hat dann sogar mal gesagt, seine königliche Hoheit erinnert sich nicht, jemals so etwas unterschrieben zu haben. Aber das Dokument existiert. Faisal hat dann Damaskus bekommen und sein Bruder Abdallah hat den Irak bekommen, 1920. Allerdings wurde Faisal von den Franzosen aus Damaskus vertrieben. Dann hat er den Thron im Irak bekommen, wurde König im Irak, während Abdallah Jordanien bekommen hat. Natürlich waren diese Könige von westlichen Mächten eingesetzt und wurden auch so gesehen. Das ist bis heute ein Problem. Im Irak wurde der König dann gestürzt. In Jordanien herrschten seine Nachkommen bis heute. Auch der heutige König heißt ja Abdallah, allerdings der zweite dann. Und nach dem Krieg haben sich die Alliierten zusammengesetzt unter den, ja letztendlich der Führung von dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, wurde ein neues System erdacht. Bisher war es ja kolonial gewesen, das heißt, man siegt in dem Krieg und macht die Länder zu einer Kolonie und beutet sie aus. Woodrow Wilson hat dafür plädiert, dass ab jetzt Mandatsgebiete geschaffen werden. Das heißt, ein alliiertes Land übernimmt die Vormundschaft über einen Staat und hilft ihm, mündig zu werden und dann übergibt sie ihm die Regierung, sodass er wieder ein eigenständiger Staat nach westlichem Vorbild sozusagen werden kann. Das war die Mandatsidee. Und die Mandatsverträge wurden dann geschlossen, vor allem bei dem Vertrag von Sèvres im Jahr 1920. Das Mandat für Palästina ganz speziell wurde dann 1922 erstellt und da wurde die Balfour-Erklärung übernommen. 1923 wurde das Ganze vom Völkerbund ratifiziert und Großbritannien damit beauftragt, dieses Mandat zu übernehmen. Und damit war das völkerrechtlich bindend. Also eine jüdische Heimstätte im Mandatsgebiet Palästina war völkerrechtlich bindend. Das hat der Völkerbund so übernommen mit dieser Formulierung der Balfour-Erklärung. Das heißt nicht, dass es den Arabern gefallen hat. Die Briten haben dann auch das Ostjordanland, das, was wir heute als Jordanien kennen, vom Mandatsgebiet Palästina abgegrenzt als Emirat und haben es Abdallah übergeben. Insofern war also die jüdische Heimstätte ab dort nicht mehr für dieses Gebiet vorgesehen. Und es ging dann nur noch um die Region westlich des Jordan, über die wir heute auch sprechen. Die Araber wollten es von Anfang an nicht akzeptieren. Auch das ganze Mandatsgebiet, da wurde nichts akzeptiert. Also die Araber im Bereich Palästina. Es waren noch keine Palästinenser. Palästina war der Begriff für die Region und es gab jüdische Palästinenser und arabische Palästinenser. Oder es gab Araber in Palästina und Juden in Palästina. Es kam dann zu einem ersten großen Aufstand in den Jahren 1928 und 1929, wo behauptet wurde, die Juden wollten den Felsendom und Al-Aqsa niederreißen und einen Tempel bauen. Da kam es zu gewaltsamen Unruhen unter den Arabern. Die wurden dann niedergeschlagen, aber interessanterweise kam es danach zu einem sehr starken Landverkauf durch lokale Araber an Juden.
Ja.
Und dieser Landverkauf war sehr massiv. Der war freiwillig, von einfachen Leuten, nicht von Großgrundbesitzern. Mhm. Und das hat anderen nicht gefallen. Und daraufhin wurde dann schrittweise sozusagen zuerst Jerusalem als heiliges Gebiet deklariert und dann das gesamte Palästina als sogenanntes Waqf, also als ein Gebiet, das Allah gehört und das nicht abgegeben und verkauft werden darf.
Okay.
Jeder Verkauf wurde als rechtlich illegitim deklariert. Federführend war Hajj Amin al-Husseini, das war der Mufti von Jerusalem, der dafür bekannt ist, dass er 1941 dann auch mit Hitler paktiert hat. Und es wurde also strengstens verboten, Land zu verkaufen. Und da begann das eigentlich erst, dass das Land Palästina unantastbar wurde, dass es heilig wurde. Mhm. Die Stadt Jerusalem etwas früher, aber das ist ein sehr, sehr später Gedanke erst.
Mhm.
Über diese ganzen Landverkäufe und diese ganzen Probleme heizte sich das Ganze auf. Dann gab es eben noch ein paar Maßnahmen der Engländer, sodass dann 1936 bis 1939 das Ganze explodiert. Es kam zu einem großen arabischen Aufstand, der sehr gewaltsam war, wo es Massaker beispielsweise in Hebron gab und wo viele auch ihr Leben gelassen haben. Das war von der arabischen Seite der große Aufstand und damals hat der moderne Terrorismus begonnen. Man hat gemerkt, durch Anschläge kann man Politik beeinflussen. Und das hat dazu geführt, dass man das bis heute als politisches Mittel verwendet. Husseini ist in dieser Zeit federführend gewesen, wurde dann abgesetzt von den Briten und ist dann eben zu Hitler gegangen und hat mit ihm weitere Pläne, unter anderem auch über die Lösung der Judenfrage eben diskutiert. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Mit dem Zweiten Weltkrieg 1939 kam ein neues Weißbuch heraus, das also die politischen Grundlinien der britischen Regierung im Mandatsgebiet Palästina dargelegt hat. Und dort wurde gesagt, dass die Einwanderung der Juden und der Landkauf eingeschränkt werden sollen. In der Zeit, als die Juden so bedrängt in Europa waren. Und das war total schlimm. Aber damals hat schon Ben-Gurion gesagt, ich muss das nochmal anders sagen, die Juden haben mit den Briten gegen die Nazis gekämpft. Weil die Nazis ja der große Feind auch der Juden waren. Gleichzeitig waren die Briten aber die, die sie so restriktiv behandelt haben. Und dann hat er gesagt, wir werden mit den Briten kämpfen, als ob es kein Weißbuch gibt. Aber wir werden eben auch, ich habe die Formulierung nicht genau im Kopf, wir werden trotzdem auch zivilen Ungehorsam machen, als ob es das Weißbuch gibt.
Okay.
Und als der Krieg dann rum war, 1945, haben sie gefordert, dass diese Restriktionen aufgehoben werden. Es gab eine Menge Flüchtlinge, auch aus der Nazi-Zeit. Das wurde aber nicht direkt umgesetzt. Und daraufhin kam es zu gewaltsamen und terroristischen Ausschreitungen seitens der Israelis diesmal. Das heißt, es wurden Organisationen, paramilitärische Organisationen gegründet, die auch Bombenanschläge verübt haben. Bekannt ist vor allem der Anschlag auf den Flügel des King David Hotels in Jerusalem, wo viele gestorben sind. Da war der Generalstab der britischen Armee stationiert. Jetzt hat es also einen arabischen Aufstand gegeben, einen israelischen Aufstand oder einen jüdischen Aufstand. Und die Briten hatten keine Lust mehr und haben dann 1947 das Mandat zurück an die UN gegeben, die 1945 übrigens gegründet worden war und in ihrem 80. Artikel der UN-Charta die Versprechungen des Völkerbundes an Volksgruppen rechtlich übernommen hat. Das heißt, die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina war weiterhin nach internationalem Völkerrecht von der UN übernommen worden, 1945. Mhm. Die UN hat dann am 29. November 1947 für eine Teilung Israels gestimmt, nachdem es vorher mehrere Teilungsverträge gab. Allen Teilungsverträgen gemeinsam war, dass die Israelis ihnen immer zugestimmt haben, manchmal mit Bauchschmerzen und mit dem Wunsch, das noch ein bisschen auszudiskutieren, aber sie haben immer zugestimmt. Die Araber haben es immer abgelehnt. Es gab nicht einen einzigen Moment, wo irgendetwas angenommen worden wäre. Und so war es hier auch. Dieser Teilungsvorschlag wurde von den Arabern abgelehnt. Der Einzige, der ihm, soweit ich das gelesen habe, zugestimmt hat, war König Abdallah von Jordanien, der aber nicht für die Bevölkerung gesprochen hat und letztendlich ja ein sehr westlich freundlicher Monarch war, der dort eingesetzt wurde. Jordanien bekam seine Unabhängigkeit dann 1946, also ein Jahr vorher, und er wurde König. Ja, und dann direkt nach dieser Teilung kam es zu massiven Unruhen. Araber haben, es war meistens so, dass von arabischer Seite begonnen wurde mit Anschlägen. Die Israelis haben sich anfänglich verteidigt und sind dann auch zum Gegenangriff, zu Vergeltungsanschlägen und auch zu Terrorakten übergegangen. Gab es also von beiden Seiten Gewaltmaßnahmen, ausgehend allerdings meistens von den Arabern. Und in dieser Zeit wurden tatsächlich auch teilweise wirklich Orte gesäubert durch die Israelis, ganze Orte niedergebrannt und Menschen vertrieben. Das war also schon unschön und ist auch, kann man als völkerrechtswidrig bezeichnen. Es wurden Tatsachen am Boden geschaffen vor der Staatsgründung. Auf der anderen Seite muss man sagen, ohne eine gewisse Bevölkerungsbewegung wäre eine Staatsgründung von vornherein aussichtslos gewesen. Das war eine sehr unschöne Zeit. Am 14. Mai 1948 wurde dann der Staat Israel von Ben-Gurion in Tel Aviv ausgerufen. Direkt am nächsten Tag begannen die arabischen Truppen den Krieg gegen Israel. Nicht, wie man häufig behauptet, David gegen Goliath. Die arabischen Truppen waren auch sehr schlecht ausgebildet und man geht davon aus, dass es ungefähr genau ähnlich viele Soldaten aller arabischen Armeen waren, wie man in Israel alleine hatte. Also es war etwa ausgewogen. Israel war vielleicht sogar ein bisschen im Vorteil, weil sie modernere Waffen von den westlichen Mächten schon bekommen hatten. Das einzige arabische Land mit einer halbwegs ansehnlichen Armee waren die Jordanier, die von den Briten die arabische arabische Legion bekommen haben. Ja, und dieser Krieg ging dann bis zum 7. Januar 1949, wo er mit einem Waffenstillstand beendet wurde. Also es gab keinen Frieden, es gab einen Waffenstillstand, der eine Zeit lang gedauert hat. Flüchtlinge gab es auf palästinensischer Seite vermutlich um die 600.000, die vertrieben wurden aus ihren Heimen. Man muss aber auch sagen, dass im Rahmen der Staatsgründung und auch in den Jahren danach eine ähnliche Anzahl Juden, also auch ungefähr 600.000, aus den arabischen Ländern vertrieben wurden und nach Israel gingen. Über die spricht heute kaum noch einer, weil Israel sie aufgenommen hat und sie Teil der Bevölkerung wurden. Während die Araber, es waren ja damals noch keine distinktiv palästinensisches Volk, die Araber in den arabischen Ländern nicht aufgenommen wurden, sondern in eine Art Flüchtlingslager gesteckt wurden, wo sie bis heute leben und wo sie unter wesentlich schlechteren Bedingungen teilweise leben, als das in Israel der Fall ist. Mhm. Das ist so der Weg bis zur Staatsgründung.
Wow. Und ja, das heißt, Israel, der Staat wurde gegründet und an dem Tag haben sich auch alle drumherum verfeindet. Nochmal, also die waren schon verfeindet, aber dann nochmal, oder? Es wird ja bis heute nicht anerkannt, der Staat Israel wird nicht anerkannt, es gibt Kriege, also und das ist seit der Staatsgründung Israel.
Ja, es hat ja davor schon ein bisschen begonnen, also am Anfang war das überhaupt kein Thema, weil diese Region wirklich, es gab ja auch keine Grenzziehung, das war lange im Osmanischen Reich, das war kein abgegrenztes Gebiet.
Ja.
Die ersten Widerstände gab es, als die Notablen ihre Felle davon schwimmen gesehen haben, weil Juden Land gekauft haben und sie ihren Einfluss verloren haben. Das waren rein ökonomische Gründe. Das Ganze wurde immer mehr angeheizt auf der religiösen Ebene mit diesem Aufstand 1928, als es hieß, sie wollen den Tempel errichten. Da war auf einmal Jerusalem dann ein heiliger Ort. War er vorher auch schon, aber da wurde er auf einmal richtig wichtig.
Mhm.
Als dann Land von den Palästinensern verkauft wurde, wurde auf einmal ganz Palästina zu einem heiligen Ort. Das war auch eine Neugründung. Und in diesen arabischen Aufständen zwischen 1936 und 1939 wurde das Ganze auch zu einem internationalen Thema. Man hat gesagt, dadurch, dass es ein Stiftungsland für Allah ist, geht es alle Muslime weltweit etwas an. Und als 1945 die Arabische Liga gegründet wurde, unter anderem mit einem der Hauptziele, den zionistischen Staat zu verhindern, war die Feindschaft dann schon vorprogrammiert. Und als dann die Staatsteilung kam, hat eben die Arabische Liga geschlossen, Israel den Krieg erklärt und auch durchgeführt.
Ja, also sehr, sehr viele Dinge, die miteinander zusammenhängen. Die Briten, die eine große Rolle spielen, mit Versprechungen, die am Ende zurückgezogen werden. Sehr, sehr informativer Podcast. Für mich als ja, jemand, der im Neuen Testament derzeit, also ich studiere gerade Theologie und dann gerade Umwelt, Neues Testament ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ja, da hört das dann mit dem Bar Kochba-Aufstand dann auf und sehr viel mehr danach weiß man nicht. Aber für mich war vieles neu. Also ja, diese verschiedenen Zeitalter bis hin dann ja diese detaillierten Informationen zur Staatsgründung. Also vielen, vielen Dank dir. Ein, wie gesagt, sehr informativer Podcast, aber etwas, was erstmal eine Grundlage legt, um zu verstehen, wie sehr die Konflikte auch miteinander verwoben sind, wie ja, Versprechungen von verschiedenen Seiten nicht eingehalten wurden, wo auch irgendwie schon da Feindschaft, Hass entsteht, aber natürlich auch ja, berechtigte Interessen und man erstmal ja, das sehr gut nachvollziehen finden kann, finde ich. Also ich finde die verschiedenen Perspektiven, dass man die ja schon mal da spürt, ja, wie kommt es überhaupt zu diesen verschiedenen Interessen? Also vielen, vielen Dank, dass du uns da mit hineingenommen hast in dieser Folge. Jetzt in der kommenden Folge, die diesen Samstag dann hochgeladen wird, geht es um Israel, den Konflikt konkret nochmal verstärkt, wo wir uns anschauen wollen, was ist passiert. Du warst ja auch selbst in Israel, kannst vielleicht das ein oder andere auch von der Zeit erzählen, wie du manche Spannungen wahrgenommen hast. Und da freuen wir uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ja, dann bis zur nächsten Folge.